2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Mega hat und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, es ist Sonntag, der 5. Mai 2024, ja irgendwas so bummelig, 2 Stunden vor 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich gute 2 Tage nach der 0:1 Auswärtsniederlage beim HSV. Das Tor für den HSV erzielte Robert Glatzel in der 85. Minute. Ich darf heute wieder mit Nando vom Volksparkgeflüster sprechen, den ihr ja schon aus dem vor dem Spielgespräch kennt. Moin Nando.
Moin Michael.
Nando, schön, dass du auch heute wieder hier bist. Du bist wahrscheinlich lieber hier als ich wahrscheinlich gerade.
Heute schon, ja.
Ja. Aber gut, mal abgesehen vom Spiel, wie ist denn dein Tag rund um das 111. Derby gestartet?
Ich hatte glücklicherweise frei, also ich hatte mir mal ein paar Tage frei genommen und so die großen Brückentage. War eigentlich ganz entspannt, die Nervosität kommt dann irgendwann dann doch im Laufe des Tages. Ich muss dann fürs Volksparkgeflüster schreibe ich mal noch so einen kleinen, so eine Art Spieltag-Thread auf Social Media und dann geht es irgendwann zu Fuß, weil ich auch in Eidelstedt wohne, zum Stadion, treffe mich dann mit Freunden und Bekannten und dann sind wir einfach irgendwann rein und man hat auch schon die ganze Zeit vorm Spiel gemerkt, die Anspannung war schon da. Also die Szenarien, die wir halt vor dem Spiel besprochen haben, die wirkten schon in der HSV-Fanlandschaft auf dem Weg zum Spiel hin und auch bei mir war so dieses Krummeln so bitter süß oder vielleicht ganz bitter oder nur süß, das hat schon gedrückt.
Ja, verstehe. Also vielleicht nochmal zu dem vor dem Spielgespräch, da habe ich ja noch so einen kleinen Aufruf am Ende gestartet, dass ich noch ein Ticket suche. Und während ich diese Folge, also das vor dem Spielgespräch produzierte, habe ich schon eine bekommen gehabt. Insofern war dieser Aufruf eigentlich schon ad acta gelegt. Bevor quasi die Folge rausging und aber ganz toll, ich bin vorm Stadion und im Stadion von vielen Leuten angesprochen worden auf dieses Kartengesuch und hatte das dann aber auch in den Shownotes nochmal angeglichen, dass ich eine Karte habe, aber da wären tatsächlich viele bereit gewesen, mir noch eine Karte zu besorgen sozusagen. Also insofern vielen Dank an die Leute, mit denen ich da sprechen konnte und insofern war ich dann auch am Freitag im Stadion und bin über Othmarschen angereist mit dem Shuttle bis Bahrenfeld, bis zur Trabrennbahn, habe dann den Fanmarsch mitgemacht. So war in einem sehr überfüllten Shuttlebus irgendwie. Das ist überhaupt nicht so meine Sache.
Michael, kann ich dazu mal was fragen? Wie sah das auf eurer Seite mit der Polizeipräsenz aus? Weil ich war ein bisschen, also ich komme immer die Reichsbahnstraße entlang, also auf die Eidelstedter Meile, wenn du so willst, vom Bahnhof Eidelstedt geradeaus. Und an einem Freitag sind dann nicht ganz so viele Stände wie sonst. Dafür aber echt Wasserwerfer, wo ich mir denke, wenn die Fantrennung schon da ist, ey, wozu brauche ich noch Wasserwerfer? Nur weil es auch bei uns einen Fanmarsch von Stelling durch den Tunnel über die Schnackenburgallee gibt. Wie sah das bei euch auf eurer Seite aus? Weil da war ich jetzt logischerweise nicht, sondern auf meiner Südtribüne beim Kindereingang rein und bin gar nicht erst rüber zur Pauli-Ecke, weil es eher abgesperrt war.
Also da bei euren Wurstbuden und Grillständen sozusagen Richtung Süd, da pimmelte auf jeden Fall so ein Wasserwerfer vor sich hin und tropfte da raus sozusagen, Wasser tropfte bei dem raus permanent irgendwie. Wirkte schon so, als wenn er jederzeit bereit wäre. Ansonsten, also wenn ich das mal so vergleiche mit dem Fanmarsch vom letzten Jahr, der ja direkt von Othmarschen aus ging, der wurde öfter gestoppt und da war die Bullerei auch echt ein bisschen unentspannter. Ich fand es diesmal, klar, der Aufmarsch war wie immer, war auch so, hatte ich mir auch so vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. So ist das ja normal. Und aber die waren eigentlich alle relativ entspannt irgendwie so. Also ich habe jetzt nichts, der Fanmarsch wurde nicht einmal gestoppt. Und ich habe da schon andere Sachen erlebt. Also das war soweit in Ordnung. Klar, du hast immer so ein Bedrohungsszenario, du hast viele, die wirklich schon die Helme aufhaben und du hast immer diesen kreisenden Hubschrauber über dir, aber das ist jetzt trotzdem nicht eine Sache, wo man jetzt leider noch großartig was zu sagen muss eigentlich. So. Ne?
Okay, also war auch okay bei euch, weil das, was ich mitbekommen habe, war auch eher ruhig und Präsenz ist da, weil es leider vielleicht sein muss, aber ansonsten war es okay.
Das war in Ordnung, also viel blöder fand ich wieder, aber das ist eigentlich auch jedes Mal das Gleiche, ist die Einlasssituation für die Gästefans. Also ich habe eine Stunde angestanden halt und diese paar kleinen Gänge, die da auf sind, wo die Leute durchkommen, das dauert halt unfassbar lange. Und ich glaube, wenn, also das war ja auch ein großer Pulk, der vom Eingang steht. Ich glaube, wenn das bei uns gewesen wäre, würde wieder von lebensbedrohlichen Szenen gesprochen werden oder so. Also ja, wir standen halt auch mit einem Mann irgendwie und wenn du mal kommst, da auch nicht raus, so, ne? Und
ja, das ist, ja, ich weiß genau, was du meinst, weil ne, wenn ich bei euch zu Gast bin und es ist Derby, dann ist das ähnlich und es lässt sich nicht anders lösen. Die Gästeeingänge sind nun mal kleiner als die Eingänge für alle anderen. Das ist das ja, Gesetz des Stadions, wenn man so will. Und das ist schon, ja, weiß ich nicht, ist doof, aber lässt sich, glaube ich, nie anders lösen.
Also man kann sich die Frage natürlich noch stellen, hätten nicht noch mehr Türen offen sein können? Da waren ja welche zu bei uns halt so. Ne? Also,
ach so.
Waren ja okay. Nicht alle offen. So, aber ja, das ich würde mir bei so einem Spiel wünschen, dass dann auch irgendwie so viel Ordner-Stuff da ist, dass auch alle Türen geöffnet sind, dass man da dann durchgehen kann und dass es alles schneller geht. Aber ja, eine Stunde ist schon reichlich nervig. Aber wie gesagt, es ist auch nur nervig. War jetzt nichts, wo, ne? Ich stehe halt nur nicht gerne so gedrängt in Mengen, das ist so mein Ding. Ja, und ansonsten, mir ist aufgefallen, bei uns hingen Banner quasi von oben. Ich wollte gerade sagen, aus der ersten Parkdeck-Ebene. Da stand drauf, Ultra sterben nie. Und wie ich jetzt rausgefunden habe, war das wohl auch von euren Castaways dorthin gehängt worden. Hast du da was zugehört?
Gar nicht. Damit überraschst du mich jetzt. Hatte da nicht so einen guten Blick drauf, weil ich mehr auf der Südtribüne halt rechts von euch sitze. Ich kann nicht so gut rüberschauen, was bei euch hängt. Nee,
das kannst du auch gar nicht sehen, weil es ja nicht im Stadion war, sondern es war außerhalb, also Richtung so, Einlass. Okay.
Dann gar nicht. Ich müsste jetzt schnell googeln, ob ich irgendwas dazu finde.
Aber musst du gar nicht. Also ich habe mir mal so ein paar Meinungen eingeholt. Das scheint wohl von euren Castaways gewesen zu sein. Und es war nochmal anscheinend ein Gruß oder ein Banner auf jeden Fall zum Tod von Kiste, der ja vor zwei Wochen bei uns von USP gestorben ist.
Ach so.
Und das hatte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Also ich habe das erstmal nur so wahrgenommen und habe das erst im Nachhinein rausbekommen. Aber ja, das wollte ich nur einmal anmerken, dass das dort hing und wohl von eurer Seite kam.
Ach, wegen Kiste. Jetzt, ja, verstehe. Das war auch euer Slogan zu Kiste, wenn ich mich nicht irre, ne?
Genau.
Der Nachruf.
Genau. Das war auch unser Banner.
Ja. Ultras, ja, genau.
Ah, das war, okay. Genau. Ja,
cool.
Genau. Also fand ich jetzt im Nachhinein dann auch nochmal eine schöne Geste so. Genau. Und drin, ja, ich kam ja relativ spät rein, weil ich halt eine Stunde draußen warten musste, aber habe dann auch noch meine Plätze gefunden. Auch so ein bisschen Bezugsgruppe zum Millern-Ton, das passte ganz gut. Und ja, Choreo gab es große. Bei euch einmal Festung Volkspark, ne?
Ja, bei uns gab's Festung Volkspark und euer Schiff von der Choreo, was wir versenkt haben schon vor dem Spiel.
Ja, genau. Ja.
Großartig sah es aus. Ich bin immer schwer beeindruckt, wie Fangruppen Zeit, Geld und Leidenschaft reinstecken, um bei solchen besonderen Spielen auch ihre Farben zu repräsentieren. Sensationell. Also über die ganze Nordtribüne so eine Choreo zu bauen, auch für die Mannschaft, aber eben auch als Signal der Fangemeinschaft, der aktiven Fanszene. Ich stehe da total drauf. Ich finde das mega. Ich sitze auf der anderen Seite und habe einen tollen Blick auf diese gesamte Choreo und finde es immer so ein bisschen schade für die Menschen, die unter den Plakaten und Tüchern stehen, weil die das nicht so gut sehen können. Die müssen sich auf Fotos dann im Nachhinein verlassen und ich kriege diese volle Wucht und die Emotionalität, die hinter so einer Choreo steckt, wirklich frontal zugeschleudert und das ist schon unglaublich beeindruckend und ich finde es dann auch immer toll, wenn in so einem Spiel dann eben auch die Gästefans mit einer Choreo dabei sind, dann zeigt das, glaube ich, auch das, was Fußball eigentlich ausmacht, diese Fan-Emotion, diese Leidenschaft, diese positive Energie, die darüber schwappt für den Support des eigenen Teams. Also das ist schon toll. Das macht, glaube ich, bei so einem Derby richtig viel Spaß.
Genau, wir hatten halt die ganze Zeit noch St. Pauli ist die einzige Möglichkeit, Banner hängen, was ja auch letzte Zeit oft auswärts zu sehen war. Und haben dann, als dann unsere Choreo losging, also es war eine Pyro-Choreo, wurde aus dem Banner dann nur wir mit dem St. Pauli-Wappen in der Mitte. Genau. Ding Dong, Werbung. Ja, unser Partner DKW, der Kreativbrauerei, macht tolle Biere, die man mehr oder weniger jeden Tag und bei jeder Gelegenheit trinken kann. Dann gibt es aber auch noch die fassgelagerten Biere, die etwas spezieller sind. So auch die Seehafen-Serie, in der kürzlich das Seehafen 20, ein Barrel-Aged Pale Ale, erschienen ist. Das Seehafen 20 hat eine aufregende Reise durch Gin- und Portweinfässer hinter sich und in ihnen seinen einzigartigen Charakter entwickelt. Dieses Bier überrascht mit einer harmonischen Balance zwischen einer leichten Bitterkeit und fruchtigen Aromen, die an sonnenverwöhnte Steinfrüchte, saftige Ananas und reife Aprikosen erinnern. Der dezente Malzgeschmack rundet das Erlebnis ab und macht Lust auf mehr. Der Alkoholgehalt liegt bei 7,4% Volumenalkohol und ist nicht filtriert und nicht pasteurisiert. Da bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß im Glas und Cheers. Das Seehafen 20 und alle spannenden Biere von Kervida mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kervida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Vielleicht mal unabhängig davon, was vorm Spiel passiert ist. Es gab dann noch so eine Geschichte mit einem Gerangel vor dem Spiel. Vielleicht magst du mal wie hast du es wahrgenommen im Stadion und wie ist es hinterher für dich aufgelöst worden?
Also erstmal habe ich mich gewundert, warum die 30 Minuten vorm Spiel an der Mittellinie Richtung Spielertunnel, die da aufeinander losgegangen sind. Und mein erster Gedanke war, was auch immer da passiert ist, das konnte man ja von oben nicht wirklich sehen oder die Gründe dafür, die wurden ja später aufgelöst, hat mich an unsere Besprechung vor dem Spiel erinnert. Na, wie viel Emotionalität geht von beiden Trainern und den Mannschaften in dieses Spiel rein? Also wie wild wird es? Und mein erster Gedanke war, oh, wenn es jetzt schon beim Warmmachen losgeht, was geht gleich auf dem Platz ab? Dann hat Steffen Baumgart ja erklärt, dass es wohl um den Übertritt in die Hälfte der anderen Mannschaft geht und dass das wohl auch im Hinspiel passiert sein soll. Ich kann jetzt nur sagen, was Steffen, weil ich im Hinspiel mich nicht daran erinnern kann und vielleicht das auch im Fernsehen, weil ich nicht im Stadion war, das nicht mitbekommen habe, habe ich mir erstmal die Erklärung von Steffen Baumgart angehört. Grundsätzlich kann ich der folgen, denn wenn ich auch den Perspektivwechsel mache und sage, wir würden das bei euch machen, ich glaube, ihr würdet das auch nicht cool finden, wenn man so einen kleinen Psycho-Kick da reinbringen will, ob es unbedingt eine Rudelbildung sein soll. Ich glaube, das ist dann der Gesamtsituation geschuldet. Es ist ja nichts in dem Sinne passiert, dass da wirklich die Fäuste geflogen sind, um Gottes Willen. Aber ich glaube, das gehört so ein bisschen dazu. Da ist viel Emotionalität und auch ein bisschen so Territorialherrschaft dabei, dass man sagt, hey, hier bei uns macht ihr das nicht. So, und da will man ein bisschen Kante zeigen, gehört vielleicht zum Derby dazu. Für einige mag es drüber sein. Am Ende verstehe ich schon, dass beide Mannschaften, beide Trainer da so ein bisschen auch ihre Farben vertreten. Ist vielleicht das Salz in der Suppe, was beim Derby dazugehört, was dann eben vorm Spiel ein bisschen Gerangel ist und dafür man sich im Spiel nicht auf die Knochen geht, ist mir vielleicht eher dann so etwas lieber, auch wenn es nicht unbedingt sein muss.
Also Mike stand hinter mir und meinte, guck mal, Rudelbildung. Ich so, ja, da gucke ich dann hin. Und dann ist das so eine Situation, so 30 Minuten, wie du es auch gerade sagtest, vorm Spiel. Das, was ich sah, passte nicht, also hat sich wohl in meinem Gehirn nicht gepasst, sozusagen. Also mir war in dem Augenblick nicht klar, dass das jetzt dass sich da Leute halt negativ gegenüberstehen. Also das habe ich die ganze Zeit gedacht, das kann ja gar nicht sein irgendwie. Also das war aber auch relativ weit weg. Und für mich kam das überhaupt nicht zusammen. Also ich musste wirklich erstmal auf die Auflösung am nächsten Tag oder an dem späten Abend halt warten, bevor ich das überhaupt glauben konnte. Und ja, ich muss dir recht geben, ich finde das auch merkwürdig sozusagen, da in die eigene Hälfte zu laufen, auch wenn das St. Pauli oft macht. Und immer ist es aber kein Argument. Und ich kann auch verstehen, wenn man das verteidigt und ob man dann natürlich daraus eine Rudelbildung machen muss, ist nochmal eine andere Frage.
Vollkommen
richtig. Aber grundsätzlich kann ich das verstehen, dass man darüber verärgert ist. Andersrum wird es uns so, sag ich mal, auch so gehen. So, das muss ich dazu sagen. Gut, also da war schon mal ordentlich Feuer drin. Ansonsten kommen wir vielleicht mal kurz zu den Aufstellungen oder beziehungsweise gar nicht doll zu den Aufstellungen, weil bei uns hat sich nichts geändert und bei euch ja eigentlich auch nicht in der Aufstellung zum Spiel in Braunschweig, ne?
Nee, Jatta ist kurzfristig ausgefallen, damit war diese eine Option raus.
Der hätte für Dompeson starten können, ne?
Können, genau.
Also oder für Königsdörfer,
na, was jetzt? Genau so, genau, da war die Überlegung, rotiert man den Torschützen Jatta vom letzten Wochenende rein, der im Derby immer mal für eine besondere Situation gut ist. Die andere Frage war, wenn Van der Brem fit ist, bekommt er seine Position zurück? Und Benesch fiel weiterhin aus, damit war dann eigentlich im Mittelfeld klar, so da passiert nicht viel. Es hing vieles davon ab, ob er Van der Brem bringt auf rechten Verteidiger, dann würde Reis in die Mitte ziehen, nimmst du dann Feray raus oder Poreba. Am Ende ohne Jatta eine Option vorne weniger, damit Dompe und Königsdörfer weiterhin nebenbei Glatzel gesetzt. Und dann eben Reis dann doch rechter Verteidiger. Das hat mich schon etwas überrascht, weil wir natürlich da gegen Marcel Hartl im Vorfeld natürlich die Überlegung anstellen mussten, der darf keinen Raum haben. Und Reis ist derjenige, der zwar nominell rechts spielt, aber dann doch viel ins Zentrum geht und den Spielaufbau antreibt. Und wenn da ein Fehler passiert, Umschaltmoment über Hartl, das war das, wovor ich wirklich Sorge hatte. Und gut, am Ende hat es geklappt, aber ja, am Ende, es gab einfach keine Änderung. Steffen Baumgart hat dann einfach nichts geändert, was am Ende ja auch richtig war.
Genau, also vielleicht nochmal bei uns, wir hatten ja, oder ich hatte gehofft, dass Erik Smith noch reinkommt, also der ist richtig, nicht fit geworden, weil der nun wirklich ein wichtiges Element bei uns hinten im Spielaufbau ist. Dafür ist Lars Ritzka wenigstens in den Kader reingekommen und war auf der Bank, wurde ja auch später eingewechselt, aber ich glaube, da kann man auch sagen, dass man auf Nummer sicher gehen will bei Erik Smith, und da gibt's ein Spiel nächsten Sonntag gegen Osnabrück, was dann in Summe auf die Saison gesehen sehr viel wichtiger nochmal ist. Ohne jetzt die Niederlage bei euch zu nivellieren, aber oder zu negieren. Also, genau. Und vielleicht nochmal den Aspekt. Tim hatte in der PK gefragt, also oder nochmal angemerkt, dass ja der HSV in den Spielen zuvor immer mit einer Dreierkette gespielt hat, jetzt mit einer Viererkette, und da sagte Baumgart auch, also er wollte halt eine Überzahl herstellen, halt gegen die Dreieroffensiven bei uns. Und ich glaube auch, das ist ihm gelungen wahrscheinlich. Und Hartl auf links, muss man wirklich sagen, also ich habe ihn jetzt nicht groß in Erinnerung bei dem Spiel, und das hat auf jeden Fall geklappt, ihn da aus dem Spiel zu nehmen, würde ich sagen. Und Frage ist da, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, ihn wieder im Zentrum spielen zu lassen, auch im nächsten Spiel. Das würde mir besser gefallen, glaube ich.
Ja, also man hat, glaube ich, schon gemerkt, wenn man einen sehr ballsicheren Verteidiger oder Defensivspieler wie ein Ludovic Reis klar auf Hartl ansetzt und ihm mitgibt, der darf erstmal nicht den Ball bekommen, und wenn du dann Möglichkeiten hast, gehst du nach vorne, dann kommt Marcel Hartl über sein Tempo halt nicht an solchen Spielern vorbei, weil das fehlt ihm. Das ist ja das, was ihm fehlt, und das hat gut funktioniert. Dass wir sogar Afolayan auf der anderen Seite auch mit ausschalten konnten, war sicherlich eins dieser Kernelemente, dass der HSV am Anfang, und das war, glaube ich, auch gut erkennbar, defensiv ganz klar diese Viererkette gestellt hat, um erstmal diese offensive Wucht, die St. Pauli auf jeden Fall hat, auffangen zu können. Und wir gehen im Spielaufbau immer gerne auf diese Dreierkette, das haben wir am Anfang nicht gemacht. Wir haben erstmal ganz diszipliniert in der ersten Halbzeit gesagt, wir bleiben in der Viererkette, wir lassen nicht zu, dass Hartl seine Geniemomente hat, und die hat er in dieser Saison so oft bewiesen, dass man da aufpassen muss, und eben Afolayan auch nicht ins Tempo Dribbling gehen zu lassen, damit er da Lücken reißen kann. Und so hat sich das etwas anders verhalten beim HSV, als es sicherlich in den meisten Spielen gegen Mannschaften, denen wir spielerisch klarer überlegen sind oder deutlich überlegen sind, wo man eher mal mit einer Dreierkette dann das Mittelfeld überlädt, einen aus der Abwehr in die Mitte zieht, um dann da mehr Druck aufzubauen. Gegen euch haben wir schon klar den Respekt gezeigt vor dem, was ihr in dieser Saison geleistet habt, und das auch defensiv erstmal so gespielt.
Ja, genau. Soviel erstmal vielleicht zum Taktischen so ein bisschen. Wollen wir mal direkt in die erste Halbzeit gehen und mal so ein paar Höhepunkte oder so ein paar Szenen rausnehmen. Vielleicht mal, in der 8. Minute gab es eine erste Chance für euch, als Ferrei aus 22 Metern halt einen Volley-Schuss gemacht hat und den Vasi aber super, super rechts unten rausgeholt hat. Wie hast du das gesehen im Spiel?
Das war so der erste Wachmacher.
Also, ja, ne? Ja.
Bis dahin war es ja eher so, was machen beide?
Waren auch alle schon fuddelig, ne? Also so ein
genau.
Bisschen.
Ne? Ja. Es war so echt so dieses so ein bisschen nervös, gehen wir jetzt voll drauf? Machen die es vielleicht auch, machen wir es nicht, wie kriegen wir Ruhe ins Spiel, wie kriegen wir Ballkontrolle rein? Beide Mannschaften ja gerne eigentlich mit dem Ball stark. Und das Ding von Ferrei war dann vielleicht auch so ein bisschen der, ja, dieser Strukturfindung geschuldet, dass er einfach gesagt hat, da ist alles voll, ich versuch's mal. Helden werden in solchen Derbys ja geboren, wie man so schön sagt. Toller Schuss, aber stark gehalten, also wirklich stark gehalten. Ich meine, der Ball kommt da mit voller Wucht durch diesen Pulk am Strafraum durch. Ich meine, er setzt sogar noch auf, was sie sensationell gehalten. Wirklich sehr, sehr stark. Gute Aktion von beiden. Und das war so der erste, ja, im Grunde der erste Wachmacher, würde ich sagen, so in dem Spiel. So, dass dann das erste Mal so hier, Torhüter muss eingreifen, Torschuss, kommt jetzt mal ein bisschen was.
Also zu Vasili kommen wir nachher noch mal zum Schluss natürlich, aber ich würde das schon mal jetzt schon mal anmerken, um das nicht zu vergessen. Ich fand die Leistung von Vasili auch in diesem Spiel wieder hervorragend, absolut. Bis auf eine Situation, ne, wie gesagt, aber der hat schon wahnsinnig gut gehalten. Und ja, ich glaube, es ist auch so eine Spielweise, dieses Zentrum dicht machen, das sieht man oft gegen uns, weil wir halt wirklich da eigentlich relativ gut sind, uns nach vorne kombinieren können. Das ist halt auch so ein Rezept für viele Mannschaften, deswegen ist es so kompakt dort und alles ist zugestellt so, und deswegen musst du auch mal von auch mal einen Fernschuss machen, und da waren wir relativ, da waren wir richtig schlecht, finde ich. Also da auch mal wirklich mal das Herz in die Hand zu nehmen und auch mal aus der zweiten Reihe zu schießen, das habe ich bei uns gar nicht gesehen. Was haben wir noch in der ersten Halbzeit? Wir hatten noch einen Spielaufbau irgendwie in der 20. Minute, und das ist eigentlich eine unserer Stärken, irgendwie flach hinten aufzubauen. Und aber wenn das mal misslingt, dann ist es auch gleich, dann ist auch richtig gleich Feuer in unserem 16er. Das war die Geschichte, als ja, wir den Ball verlieren beim flachen Spielaufbau. Und Königsdorfer war das, glaube ich, der da, ach nee, das war erstmal Robert Glatzel, der geschossen hat. Und Vasil, jetzt muss ich mal kurz gucken. Und Metz hat ihn erstmal geklärt von der Linie, glaube ich, so war das.
Genau.
Und dann gab es aber auch nochmal einen Nachschuss von Königsdörfer, so war das. Aber das war auch eine sehr große Chance, ne?
Ja, also das war wieder das Ding, das hatten wir im Hinspiel auch. Man hat damals noch unter Tim Walter mal gesagt, dieses von hinten rausspielen unter Tim Walter, unter der HSV-Fanlandschaft, das ist ganz schlimm. St. Pauli macht das genauso. Und ja, wenn dann mal ein Stockfehler passiert, dann brennt's eben. Und es war genauso eine Situation. Du bleibst in deiner Struktur als Tabellenführer und spielst deinen Ball. Das ist auch richtig so. Und ja, dann passiert eben mal ein Fehler, dann hast du diese Chance, eine große Chance, in dem Falle sogar zwei, mit dem Nachschuss von Königsdörfer, der wieder hervorragend gehalten wird. Das sind einfach so Sachen, ja, das passiert. Ich meine, im Hinspiel passiert uns das dummerweise noch viel schlimmer. Aber ja, das ist dann halt so.
Ja, vor allen Dingen, das ist ja bei uns mittlerweile gelernt und ist ja auch ein Teil, also ein großer Teil unseres Erfolges diese Saison, dass wir das hinten so aufbauen. Und ich weiß noch, viele bei St. Pauli auch, wie die immer aufgestöhnt haben, weil wir natürlich irgendwie historisch bedingt mit sowas gar nicht umgehen können, sozusagen zu einer Spielweise tatsächlich, weil wir da immer gleich das Schlimmste befürchten. Das klappt aber in der Regel zu 99% bei uns sehr gut, nur diesmal in dieser Situation halt nicht so. Und dann sieht es halt richtig doof aus, und das war dann eure zweite Chance. Ihr hattet eine nächste große Chance, und da ist sogar ein Tor gefallen. Da müssen wir wahrscheinlich mal über den Schiri sprechen auch, ne?
Ja, ich habe keine Wiederholung gesehen, die in irgendeiner Art und Weise rechtfertigt, das Ding abzupfeifen. Wirklich nicht. Wenn ich meine HSV-Brille absetze und sage, ich gucke ganz neutral drauf. Das ist im Gegenzug, wird das doch auch nicht als Elfmeter gewertet. Also was soll da gewesen sein? Ich verstehe es nicht. Und da hat der Schiedsrichter und auch der VAR das gesamte Spiel aus meiner Sicht echt kaputt gemacht. Weil ein 1:0 in der, oh, lass mich lügen, 24. Minute, 23, irgendwie sowas. Das gibt doch, da kommt doch die Dynamik erst rein. Und da nimmst du das weg. Boah, ich weiß nicht warum. Und ich ärgere mich
sehr. Kann ich total verstehen. Und ich natürlich auf der anderen Seite, ich habe das schon als 1:0 gesehen. War natürlich froh, dass der nochmal wenigstens zum Checken ging. Und da es auch viel zu weit weg war, konnte ich es auch erst hinterher bewerten, als ich die Fernsehbilder gesehen habe. Und da muss ich ehrlich sagen, ja, das kann nicht abgepfiffen werden. Und wenn es den VAR gibt, um sowas zu korrigieren oder um sowas zu bestätigen, dann verstehe ich es halt auch nicht ganz.
Nee, das ist wirklich ärgerlich. Also auf beiden Seiten wäre es ärgerlich gewesen, weil es war ein toller Spielzug, es war eine super Aktion vom Stürmer, und dann pfeifst du ihm so ein Tor weg. Das ist schon brutal, und da fehlt mir dann auch wirklich das, dann brauchen wir auch keinen VAR. Also dann können wir auf Schiedsrichter-Fehlentscheidungen, menschliche Fehler auf dem Platz berufen, dann sind unsere Emotionen echt, aber ich jubel da und denk mir, was? Und dann kriegst du natürlich während des Spiels, wenn du dann irgendwann mal Empfang hast, kriegst du dann die Videos von Sky zugeschickt und denkst, kannst du nicht machen.
Also ich habe mich nicht mit Sky-Bildern rumgeschlagen oder so. Ich habe es wirklich erst tatsächlich, ich habe mir auch, wenn ich ehrlich bin, Ich habe ein bisschen was gelesen Freitagabend, habe mich aber komplett rausgezogen und habe auch gestern nichts gesehen. Ich habe mich erst heute mit dem Spiel beschäftigt, weil ich einmal diesen Tag zwischendurch brauchte für mich. Ja, aber dann hatten wir hatten dann auch noch mal eine Chance in der 27. Minute. Das war ja auch ein bisschen kurios. Also da Hartl nimmt den Ball Volley, also vorher Reingabe von Afolayan und nimmt den Ball Volley und irgendwie kommt dann irgendwie Kämmlein zwischen Ball und Raab, eurem Torwart, und ist auf einmal, sieht sich auf einmal in einer Situation, wo er mit dem Ball gegen den Pfosten klemmt, sozusagen.
Ja,
das muss man ja sagen. Also es ist ja eine Situation, also er klemmt einfach, ja, und hat keine Chance, ihn reinzukriegen. Wir wissen aber auch im Nachhinein, es war eh abseits. Insofern war die Aufregung gar nicht so groß, aber das sah schon echt komisch und doof aus eigentlich, ne?
Ja, ich glaube sogar in der, ich habe mir die Kurzzusammenfassung von Sky angeschaut, es wäre kein Abseits gewesen.
Ja, okay. Und aber stell dir vor, er wäre wieder zum Bildschirm gegangen, dann wäre es wahrscheinlich abgepfiffen worden.
Auch hier erstmal Matteo Raab, den Kopfball von Kämmlein stark pariert, der da aus dem Nichts herkommt. Und dann ist es wirklich kurios, den Winkel, den Kämmlein dann bekommt, um den Ball nur gegen den Pfosten, ja, wie du es richtig sagst, einklemmen zu können. Er konnte den Ball dann nicht ins Vorschieben. Es ging nicht.
Also, wenn jemand die Situation erklären müsste, der nicht beim Spiel war und nie Fernsehbilder gesehen hat, das könnte nicht tatsächlich. Also es ist so schwierig zu erklären. Ja, bleibt weiter 0-0. Und eine Sache ist mir dann noch, war noch bei euch gewesen in der ersten Halbzeit, wo Königsdorfer aus spitzen Winkeln. Der Ball wurde immer länger und auf einmal ist dann noch Königsdorfer und haut das Ding gegen Außenpfosten. Da ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht irgendwie.
Ja, aber das daran, gut, du bist natürlich Fan von St. Pauli, ansonsten wüsstest du, ein bis zweimal Pfosten treffen wir immer oder Latte.
Das ja, ihr habt die höchste Quote, glaube ich. Ja, ich glaube, danach kommen auch schon wir, aber ich bin mir gerade nicht sicher.
Ihr und Paderborn, glaube ich, folgt uns auch sehr deutlich. Aber das war echt so, wo ich gedacht habe, natürlich wieder Pfosten. Erst wird uns ein Tor weggenommen, dann knallen wir so ein Ding noch an den Pfosten. Läuft. Also da bist du echt so, oh bitte.
Also ich habe mich wirklich auch nicht beschwert mit diesem 0-0 in die Pause zu gehen. Hab natürlich zwischendurch und dann nebenbei verfolgt, wie steht's eigentlich in Düsseldorf? Das war wahrscheinlich bei euch auch Gesprächsthema.
Ja, klar. Logisch.
Genau, stand 2-0 zur Halbzeit bei Düsseldorf gegen Nürnberg. Das war schon fast erwartbar. Wir haben ja darüber gesprochen, wie Nürnberg momentan gar nichts sozusagen auf die Straße kriegt. Und insofern, ja, es geht Düsseldorf gerade seinen Weg mehr oder weniger, würde ich sagen, weiter. Ne? Das kann man sich auch vorstellen, dass sie das bis zum Saisonende machen, wenn sie jetzt nicht spielen am Wochenende in Kiel halt. Das ist dann nochmal eine ganz herausragende Situation eigentlich sozusagen auch für die Tabelle. Ne?
Ja, absolut. Also Düsseldorf macht es super. Die lassen sich nicht beirren, haben sich auch vom 2-1 dann nicht beirren lassen, in der zweiten Halbzeit das dritte gemacht. Und ja, am Grunde geht es darum, und da ärgere ich mich, dass der 33. Spieltag nicht mehr zeitgleich gespielt wird, weil das wäre schon nochmal...
Ja, das finde ich auch total doof.
Also eine andere psychologische Drucksituation. Wenn der HSV das erste Tor macht und Kiel auch, dann ist Düsseldorf nur noch einen Punkt weg. Das ist nur am 33. Spieltag und das alles nur Minimalchance und hin und her. Aber Kiel muss zu Hause, kann das Ding klar machen.
Also meinetwegen könnten das auch die letzten vier Spieltage sein, nicht? Weil da sind so viele Sachen drin an den letzten vier Spieltagen und die letzten beiden Spieltage war ja schon immer so, seitdem ich Fußballfan bin.
Ja.
Ich weiß nicht, ist es in der ersten Liga auch nur noch der letzte Spieltag?
Ja, bin
ich
mir gerade nicht sicher. So.
Ja, das ist doof. Das ist wirklich doof, weil wir haben dann quasi eine Ausgangssituation, wo jemand vielleicht auf dem Sofa halt den Aufstieg macht irgendwie am Wochenende.
Oder den Abstieg.
Oder den Abstieg und so weiter. Und ja, also ich finde, die letzten beiden Spieltage sollten drin sein, dass die DFL das hinbekommt, dass man das macht irgendwie, ne?
Ja, unbedingt. Und dass sie das aufgehoben haben, ist wirklich nervig. Aber klar, bei uns im Stadion geht natürlich der Blick nach Düsseldorf. Und wenn du weißt, okay, und da waren wir wieder bei dieser Bittersweet-Situation, ne? Okay, Düsseldorf führt 2-0. Das heißt, wenn wir gewinnen, gibt's hier zumindest keine Party von euch. So, das war ja auch dann das Ding, wo man sagen konnte, okay.
Ja, stimmt.
Das sind natürlich fanemotionale Momente, die man in so einem Derby immer mit zu berücksichtigen hat. Nicht nur das direkte Duell, sondern eben auch wenn wir euch schlagen, wenn ihr dann trotzdem den Aufstieg feiern könnt, bei uns im Stadion, in unserem Wohnzimmer, auch unschön. Für uns wäre es eine riesen tabellarisch große Chance gewesen dann, aber am Ende sagst du halt, gut, Düsseldorf führt 2-0 zur Halbzeit, die können bei uns nicht aufsteigen, können wir das Spiel dann wenigstens gewinnen. Also, so.
Ja, also im Nachhinein muss ich auch sagen, eigentlich war diese Situation, dieser Spieltag bei euch und so weiter, die Tabellensituation, das war eigentlich schon zu kitschig eigentlich. Deswegen habe ich mir nochmal überlegt hinterher, das war eigentlich zum Scheitern verdammt eigentlich so ein bisschen, weil es einfach zu kitschig gewesen wäre, glaube ich. Also wir wollen es dann lieber vielleicht unprätentiös gegen Osnabrück mit einem 1-0 oder 2-0 über die Bühne bringen. Und das passt dann vielleicht auch ein bisschen besser zu uns. Aber nichtsdestotrotz war es ein Derby und wir haben es halt nicht hinbekommen. Aber vielleicht reden wir nochmal über die zweite Halbzeit. Was hatten wir denn da so an Highlights sozusagen? Also, oder wollen wir gleich mal direkt zum Tor gehen?
Ich glaube, das ist mehr oder weniger eins der beiden Highlights in der zweiten Halbzeit, weil wenn ich mir unseren Report angucke, den wir immer bekommen, um unseren Podcast vorzubereiten, war bei euch nicht wirklich irgendwas in der zweiten Halbzeit an echten gefährlichen Situationen und bei uns dauert es auch lange und dann kommt das Tor.
Man kann auch vielleicht nochmal anmerken, dass, was aber in den letzten Spielen immer so oder schon generell so die Saison, also Hürzeler wechselt relativ spät immer im Spiel und sehr dosiert tatsächlich. Und ich denke, das liegt auch daran, dass einfach aus der zweiten Reihe bei uns einfach nicht so viel kommt gerade, weil wir halt einige Verletzte haben und so weiter. Und die, die da auf dem Feld stehen, sind dann schon die, die es eigentlich schon am besten machen. So. Und ja, man kann natürlich mal sprechen über so einen Zart, da hatten wir ja auch drüber gesprochen dem Spiel, ob der nicht vielleicht früher kommen könnte, aber das sind vielleicht Sachen, die ich gar nicht weiß und so weiter. Und da vertraue ich auch in Hürzeler, dass das so ist, wann er wechselt und ja.
Aber es spricht schon ein bisschen fürs Spiel, auch bei uns. Baumgart ist sehr wechselfreudig, aber auch er hat bis zur 71. Minute gewartet, bis er den ersten Wechsel gemacht hat mit Suhonen für Poreba und dann auch erst wieder in der 86. Minute, wo ihr dann auch den Doppelwechsel mit Ritzka und Saad hattet.
Also dann hinten raus halt nochmal Zeit rausgenommen mit ein paar Wechseln.
Genau, die schenken wir uns mal. Ich glaube, so spielentscheidend sind diese drei, wir in der 71., ihr 78 und dann beide 86, 87. Also beide Trainer hatten, glaube ich, den Eindruck, das, was auf dem Platz steht, ist in der Struktur offensichtlich das Beste, was gerade passt. Und dann gehst du halt nicht rein und zerstörst da eine Struktur, die funktioniert. Ich meine, du hattest mir vor dem Spiel gesagt, eigentlich ist Hürzeler ein, wie hast du es gesagt, Defensiv-Fetischist.
Mhm, genau.
Und ihr standet ja eigentlich, jetzt lassen wir mal das nicht gegebene Tor mit dem Angriff auf Vassi weg, standet ihr gut.
Ja, er hat auch nochmal in der PK gesagt, es war kein Problem gegen den Ball, es war in dem Spiel ein Problem mit dem Ball bei uns, ne?
Genau. Und das kann man wunderbar nachvollziehen. Wir hatten vielleicht optisch ein bisschen mehr, aber wir kamen ja auch nicht so wirklich rein, bis eben dann zum Tor.
Das finde ich übrigens auch bemerkenswert. Optisch fand ich das auch so. Wenn du dir aber mal die Zahlen anguckst, sozusagen die Parameter, dann sind wir wieder in fast allen überlegen, sogar in den Torschüssen, wie auch immer die beim Kicker gewertet werden. Aber es war wieder mehr Laufleistung, mehr Ballbesitz. Sieht man eine Menge grüne Ausschläge bei St. Pauli und das kommt überhaupt nicht mit dem zusammen, was ich eigentlich da gesehen habe. So.
Genau, überhaupt nicht. Also ich habe hier über Y-Scout, es ist ein bisschen anders nivelliert, aber in Summe würde man in den Statistiken sagen Augenhöhe.
Mhm. Also es gibt ja noch einen zweiten Bericht bei uns von Tim, der ja immer erstmal einen Spielbericht macht und dann noch die Analyse. Und den habe ich jetzt aktuell noch nicht gehabt. Da kann es auch noch mal zu anderen Ausschlägen kommen. Also der Kicker ist ja eh immer ein bisschen, wie soll ich sagen, von der einen oder von der anderen Seite zu betrachten, finde ich.
Genau. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass in der Statistik das eher Augenhöhe war.
Und ich glaub, es war halb, würde ich auch sagen.
So, genau.
Also so hat es übrigens ja auch euer Trainer ausgedrückt auf der PK. Hat auch gesagt, das war ein sehr ausgeglichenes Spiel. So, und ja.
Genau, also wenn ich nur auf die Chancenbewertung angucke, dieses Expected Goals, gut, da fehlt das 1-0 von Glatzel, das ist halt nicht gegeben, dann zählt's halt nicht.
Was ist denn bei Weißkraut? Also wie
sind da die Werte? Da haben wir 1,61 und ihr habt 1,44. Dabei zählt natürlich nicht das Tor von Glatzel rein. So, wenn wir das mit reinnehmen, hätten wir ein leichtes Chancenplus. Ja. Das würde, glaube ich, auch der optischen Wahrnehmung entsprechen.
Klingt bei uns fast schon zu hoch, aber es wird seine Gründe haben.
Genau, aber ja, für euch ist das sicherlich in Summe zu hoch, aber der Elfmeter also, kommt natürlich dazu. Ne? Also,
und ich meine nicht euer Wert, sondern unser Wert klingt mir ein bisschen zu hoch.
Kemmlein hat natürlich mit seinen Doppelchancen, die werden natürlich beide gewertet, sehr hoch.
Ja, wahrscheinlich.
Und
dieser eine Kopfball halt, ne, von Eggestein.
Eggestein und Hauke Wahl hatte noch irgendwie einen Linksschuss, der drüber ging, aber aus aussichtsreicher Position, relativ am Anfang in der 12. Minute. Aber ja, das summiert sich ja durch die kleinen Sachen dann immer mit auf. Aber wenn man ehrlich ist, gab es bei uns diese Doppelchance Glatzel-Königsdörfer, das nicht gegebene Tor von Glatzel. Und dann kommt der Kopfball von Glatzel, der dann sitzt. Im Grunde bist du da. Und bei euch kommt halt in der zweiten Halbzeit wirklich nichts.
Ja, oder so. Ja, nee, sehe ich auch so. Also kam halt so gut wie nichts. Also vielleicht nochmal, jetzt, ich habe mich ja lange drum herumgerunden um das Tor. Jetzt sag nochmal, wie du das Tor wahrgenommen hast.
Ich war, also das war so ein bisschen, ja, wie eine Befreiung. Aber das natürlich dann so ein bisschen diese Parallele zum Hinspiel, ne? Der Torwart patzt. Und das tut Vassi in dem Moment, einfach weil er den Ball unterläuft. Und dann ist es blank. So, und das ist etwas, das passiert ihm einmal in der Saison, wie bei uns im Hinspiel, Daniel Heuer Fernandes einmal in der Saison bei so einem Rückpass das Ding so über den Schlappen rutscht, dass er das Eigentor des Jahres schießt.
Des Jahrhunderts wahrscheinlich.
Ne? Ja, also und da sind wir dann wieder bei glaube ich, bei ein bisschen auch beim Derby-Charakter, bei so einem Spiel passiert das dann eben. Und ein Vassie, der alles hält, der am Ende den Elfmeter von Reis hält, der unterläuft eine langgeschlagene Ecke auf dem zweiten Pfosten. Das passiert dem nicht. Aber am Freitag ja. Und gut, am Ende ist es dann für Glatzel, sowas ist dann Formsache, den Ball dann so reinzudrücken, aber im Grunde, wenn Vassie da rauskommt und er macht den richtigen Schritt, dann passiert da nichts.
Das ist so. Genau, also klarer Fehler, weiß er selbst, ist halt doof und in der Minute und sowas 1-0 für dich. Wir haben ganz vergessen, es gab ja schon mal nochmal ein Tor davor, ne? Was dann ja auch wieder sozusagen ja. Also das sind ja wieder so viele Sachen, Entschuldigung, das habe ich schon wieder völlig verdrängt irgendwie. Also da muss ich auch sagen, ey Schiri, da musst du, also da kannst du doch nicht irgendwie rausgehen und mit dem VAR quatschen irgendwie. Das musst du doch sehen, wie Vassi da umgerannt wird sozusagen. Also das ist für mich so offensichtlich gewesen am Fernseher wie nichts anderes eigentlich.
Ich kann dir aber, glaube ich, erklären, warum er das laufen lässt und dann an Bildschirm geht, weil uns das letzte Woche gegen Kiel passiert ist. Bei dem Tor von Kiel wird Matteo Raab umarmt und kann nicht rauskommen zum Ball. Auch bei einer Standardsituation, also auch beim hohen Ball, wo Kiel das 0-1 bei uns macht, also vor zwei Wochen.
Vor zwei Wochen, ja.
Genau, nicht vor einer Woche, vor zwei Wochen. Und da hieß es dann, da Matteo Raab da nicht hingehen kann oder wie auch immer, und bevor der Ball gespielt wurde, ich weiß nicht, genaue Begründung nicht mehr, hieß es dann, der 5-Meter-Raum gehört nicht mehr dem Torhüter. Also
genau.
Gibt's das nicht mehr.
Ja, aber er hatte halt den Arm auf seiner Schulter drauf und hat ihn runtergezogen. Das ist dann halt, es wäre ja auch im Mittelfeld ein Foul gewesen, wenn man das so sieht. Ne?
Also. Genau, und da sind wir dann beim Schiedsrichter, der einfach überhaupt, also nachdem er wahrscheinlich in der Kabine sich auch angeschaut hat, was er da beim vermeintlichen 1-0 zurückgepfiffen hat, dass es das irgendwie eine Konzessionsentscheidung gewesen sein muss, das Ding dann nicht zu geben. Und das ist ja schlecht, das ist ja noch schlimmer, als irgendwie einen Fehler zu machen, gleich, also zwei, so eine, also das ist.
Das ist auf jeden Fall in der Gesamtbewertung sehr, sehr unglücklich, würde ich sagen. Viele Situationen, die da vom Schiri entschieden worden sind.
Finde ich auch.
Und und auch nochmal zum Schluss gab es dann ja auch nochmal eine Geschichte halt, also die wäre ja auch nicht passiert, wenn ihr nicht 1-0 geführt hättet. Also wir mussten natürlich hinten ein bisschen aufmachen, unser Spiel. Und insofern gab es da halt noch, gab es noch eine gelb-rote Karte für Saliakas in der 90. plus 5 und dann halt auch Elfmeter und für mich auch ein klarer Elfmeter.
Ja, also und den muss man als Schiedsrichter doch auch direkt sehen. Also das ist auch so ein Ding, da brauche ich keinen Videobeweis für als Schiedsrichter, das sehe ich
also, auf dem Platz. Würde ich auch sagen im Nachhinein, aber ja, also für mich war es dann auch ein klarer Elfmeter und schön, dass Vassi den pariert. Damit macht das natürlich nicht den Fehler wett, der zum 1-0 führte, weil wie gesagt, diese Situation würde gar nicht passieren, wenn es 0-0 stehen würde, weil wir ihn halt nicht hinten so aufmachen würden.
Ja, richtig.
Würde diese Situation zum Elfmeter gar nicht passieren. Aber ja, letztendlich habe ich natürlich immer noch gehofft bis zum Schluss, dass dann noch irgendwas mit dem 1-1 geht, aber das ist ja auch vielleicht nochmal so eine Sache zur Rückrunde. Also wir haben ja super viel Unentschieden in der Hinrunde gespielt und ich habe mich massig, oder wir haben uns alle massig geärgert über diese Unentschieden. Unentschieden spielen wir jetzt gar nicht mehr, wir gewinnen aber die richtigen Spiele, insofern müssen wir uns da auch mal entscheiden, was wir eigentlich wollen. Wollen wir die ganze Saison nicht geschlagen werden oder haben dann halt auch viele Unentschieden oder verlieren wir jetzt auch mal ein paar Spiele und setzen dafür dann die richtigen Akzente bei den Siegen. So, ja. Ich glaube, mir ist das Zweite lieber.
Das würde ich auch sagen, weil ein Sieg gibt immerhin noch drei Punkte, ne? Und Unentschieden nur einen. Dann nehme ich doch lieber eine Niederlage bei drei Spielen in Kauf und gewinne zwei, habe ich 6 Punkte. Und wenn ich aus 3 Spielen 1 Sieg und 2 Unentschieden hole, sind es halt nur 5. Ne? Und der eine Punkt macht vielleicht jetzt gerade gegenüber Düsseldorf den Kohl dann auch fett, weil man jetzt zu Hause das Ding klar machen kann.
Das wäre jetzt auch mal meine Frage. Wie gehst du denn jetzt um mit der Tabellensituation und mit euren beiden nächsten Spielen, die ihr ja jetzt habt? Also ich finde, ihr habt jetzt auch einen kleinen Run sozusagen, würde ich sagen. Also 4-0 in Braunschweig gewonnen, 1-0 gegen uns. Jetzt spielt ihr in Paderborn. Wundertüte hat man heute wieder gesehen in Hannover irgendwie. Und dann gegen Nürnberg, die sich komplett aufgegeben haben. Dürften sie aber dann eigentlich doch nicht, weil die können da immer noch unten reingeraten halt, ne? So mit Relegationsplatz und so.
Ja, das ist, ich glaube, wir müssen, also wir in der HSV-Fanlandschaft müssen das Ganze ganz sachlich betrachten und wir müssen beide Spiele gewinnen. Es ist wichtig, dass die Saison sportlich erfolgreich in den Einzelergebnissen zu Ende gespielt wird. Ob und wie Düsseldorf und Kiel da aufeinander stoßen, das nehmen wir dann mal für den 34. Spieltag auf, wenn es soweit ist. Ob wir auf einen Punkt an Düsseldorf rankommen und ob das bei Düsseldorf etwas tut, das schauen wir uns dann an. Aber grundsätzlich, wir müssen erstmal beide Spiele gewinnen. Und dann haben wir eben unsere 61 Punkte geholt. Das wird wahrscheinlich zu wenig sein. Ich will da jetzt überhaupt nicht irgendwie mir Szenarien ausmalen. Und im Grunde gehe ich aber nicht davon aus, dass sich Düsseldorf das in den letzten beiden Spielen noch nehmen lässt und dass sich die Tabelle eigentlich kaum verändern wird. Also ich denke schon, Platz 1 und 2 gehen hoch. Die jetzt draufstehen, Kiel und ihr, die gehen hoch und Düsseldorf geht in die Relegation und wir werden wieder Vierter und müssen dann eine Analyse machen, die auch klar mal aufzeigt, woran es denn bei uns wirklich liegt, dass das am Ende immer nicht reicht. Egal, ja, also, ob dramatisch oder nicht.
Muss man wirklich alles mal schauen. Also ich finde auch, Düsseldorf war heute Kiel war nicht sehr stark, fand ich heute irgendwie in Wiesbaden. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt. Und dann bin ich nochmal gespannt, wenn Düsseldorf da hinkommt mit ihrem Schwung. Also ja, aber ansonsten würde ich dir recht geben. Ich wäre auch der Meinung, dass Kiel und wir hochgehen. Ich habe gerade nochmal geguckt, Nürnberg hat schon 37 Punkte, also 5 auf wen Wiesbaden, die 16. sind. Ich glaube, das wird ein Schützenfest für euch am letzten Spieltag. Könnt ihr schon mal von ausgehen. Die werden sich so abschießen lassen.
Ja, die werden wahrscheinlich nicht mehr viel entgegensetzen, wenn die sicher sind. Die haben, glaube ich, jetzt Hacking auch schon freigestellt.
Heute
freigestellt. Ich habe so ein kleines Fragezeichen bei mir ist immer, wie geht's bei euch jetzt gegen Osnabrück? So geht bei euch die Flatter los, ich muss jetzt auch nochmal auf den Spieltag schauen, weil ich mir nicht sicher bin, ob Düsseldorf oder ihr zuerst spielt.
Düsseldorf spielt da, also ihr spielt Freitagabend, Düsseldorf in Kiel, Samstagabend als Highlight-Spiel 20:30 Uhr
und wir dann am Sonntag.
Genau, okay, also wir könnten wirklich jetzt auf dem Sofa halt.
Ihr könntet auf dem Sofa
mit, aufsteigen. Mit 2, 3 Bier in der Hand aufsteigen.
Ja, ich dachte jetzt, ihr spielt vielleicht Samstag, das hatte ich jetzt gerade nicht im Kopf.
Nee, und da haben wir ja wieder das Thema, dieses Nicht-Zeitgleiche, genau. Das ist halt echt eigentlich doof.
Ihr wisst im Grunde, was die Stunde am Sonntag geschlagen hat.
Ja, genau. So.
Dann glaube ich auch nicht, dass ihr gegen Osnabrück noch irgendwie einen großen Ausrutscher haben werdet, sondern dann holt ihr die fehlenden Punkte dort.
Aber das haben wir gegen Elversberg auch nicht gedacht und das war dann halt ein ganz doofes Spiel. Und vielleicht, ich weiß nicht, du weißt das, ne, dass Osnabrück Dienstag schon bei uns spielt.
Dienstag gegen Schalke, genau.
Genau, die können sich schon mal an die Begebenheiten, auch wenn es ohne Zuschauer ist, schon mal anpassen. Kleiner Wettbewerbsvorteil für die Auswärtsmannschaft, würde ich sagen.
Ja, aber ich glaube, man muss auch aus Sicht des FC St. Pauli das Licht nicht unter den Scheffel stellen, oder? Ich glaube, die Saison krönt man dann einfach am 33. Spieltag zu Hause, 3 Punkte fertig und Thema durch. Und spannend ist, glaube ich, wirklich nur Kiel oder Düsseldorf. Also wer von den beiden muss am 34. noch zittern?
Also ich würde mal sagen, wenn jemand damit Erfahrung hat, klarste Situation sozusagen noch zu vermasseln, dann kenne ich sie sehr gut. Insofern bin ich da wirklich ein bisschen demütig. Weiß aber auch, dass wir gegen Osnabrück, gegen den Tabellenletzten, also das würde jeden schwer wundern und da wird richtig was los sein. Und wird wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Also ja, aber da dürfte, das würde jeder sagen, dürfte nicht viel anbrennen, genau. Nee. Und vielleicht ist es dann ja auch schon egal am Sonntag.
Das kommt dann noch dazu, ne? Vielleicht ist es auch egal und ihr seid schon durch und dann spielt es gar keine Rolle mehr, was da passiert. Ich verstehe deine Sorge, die hat man immer. Aber am Ende.
Ja, am Ende wird es nachher wahrscheinlich ganz entspannt und
genau, wir schauen mal, ne? Und dann ist das auch okay.
vor allen Dingen das nochmal zu verschieben auf den letzten Spieltag bei Wien Wiesbaden, die auf Platz 16 stehen. Oh, nee, das will auch gar keiner.
Genau, das wäre dann eine Situation, wo man sagen kann, dann hättet ihr plötzlich Platz 2 oder 1 zu verlieren und könntet auf 3 fallen, im schlimmsten Fall. Ich glaube, das geht nicht.
Also eine Relegation nach der Saison könnte ich mir nicht vorstellen und bin mir auch total sicher, dass das nicht erfolgreich sein wird, da es ja ohnehin immer die Chancen eher gering sind gegen den Erstligisten, aber das, da weiß ich, also wenn du, dafür waren wir jetzt zu weit und wenn wir dann noch in die Relegation gehen, dann ist das Ding quasi durch, das Thema.
Also, ja, ich glaube auch, dass das mental, egal
wer... Mental ist das komplett durch, das Thema dann, also da bin ich mir relativ sicher.
Genau, also nee, das, also wenn ihr in die Relegation müsst, dann haben wir nächstes Jahr wieder ein Stadtderby. Definitiv. Das traue ich euch dann auch nicht mehr mental zu, weil das ist genau das Problem. Wenn du immer oben stehst und am letzten Spieltag auf 3 rutscht, das kriegst du nicht, das kriegst du mental nicht aufgefangen.
Aber dazu wird es nicht kommen, weil wir gegen Osnabrück gewinnen und dann passt das alles. Nando, ich darf mich bei dir bedanken für die beiden Gespräche.
Ich danke dir. Das hat großen Spaß gemacht. Na klar, jetzt, ich kann jetzt gerade lächeln, aber insgesamt war es mal schön, sich ganz freundlich, kollegial und sachlich über beide Vereine und dieses Derby auszutauschen. Das tut richtig gut.
Ich habe auch noch ein kleines Lachen natürlich. Wir stehen seit 70 Jahren zum ersten Mal vor euch in der Tabelle. Das ist, das sind die kleinen großen Meisterschaften für uns und das kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Als jemand, der auch schon 35 Jahre zu St. Pauli geht, ist das natürlich auch und der unter HSVern auch aufgewachsen ist, mehr oder weniger, ist das auch eine große Befriedigung
tatsächlich. Und es sei euch gegönnt und es ist auch aufgrund dieser ganzen Saison auch verdient. Das kann ich auch so wunderbar anerkennen. Ihr wart in dieser Saison die bessere Mannschaft.
Vielen Dank. Und dann, ja, alles Gute für eure nächste Saison, wo auch immer das sein wird und wie das sein wird und mit welchem Sportchef oder mit welchem Trainer.
Genau.
Das
sehen wir dann.
Sehen wir dann. Alles klar, Nando. Vielen Dank. Noch einen schönen Abend für dich. Und ja, den Zuhörenden darf ich trotz der Niederlage im Derby eine schöne Woche wünschen. Und dann dürfen wir auch schon die Köpfe auf das kommende Heimspiel gegen Osnabrück richten, indem wir ja unsere Saison dann sicherlich mit dem Aufstieg krönen werden. Dazu dürft ihr euch auf 2 Folgen VDS-NDS mit Yannick freuen. Ich darf mich für diese Saison bei euch verabschieden. Danke für das Hören unserer Folgen und das Feedback, das immer von euch kam. Und ja, dann hören wir uns ganz sicherlich in der nächsten Saison in einer ganz anderen Liga wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.